Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Du bist nicht allein, Michael.
Wenn du träumst heute Abend, Doris.
Du bist nicht allein, Michael.
Wenn du träumst von der Liebe.
Genau wie du. Kennerinnen und Kenner dieser berühmten Melodie wissen schon längst, in welcher Ecke wir gelandet sind.
Genau, es ist Sommer, es ist heiß oder auch nicht und es ist Zeit für die Liebe. Ich bin Michael Steingruber.
Und ich bin Doris Prisching. Wir sprechen heute über eine Serie, in der es um die Liebe geht, wenn auch nicht im klassischen Stil.
Ja, vergesst Bridgerton, Maxton Hall oder die Empress. Bei uns geht es heute um Liebe und Leidenschaft in der Serie Hex.
Und eine, die sich bei beiden auskennt wie keine andere, ist heute bei uns Nina Horowitz. Sie ist nicht die Fischerin vom Bodensee, sondern die Kupplerin vom ORF. Seit 14. Juli bringt sie bei den Liebesgeschichten und Heiratssachen einsame Herzen zusammen. Mit uns spricht sie heute über ihre Lieblingsserie Hex. Hallo, liebe Nina.
Hallo, das war ein schönes Intro. Macht sie das immer so? Toll.
Heute war es besonders.
Besonders liebevoll.
Ihr habt es gehaucht, romantisch. Ich habe schon gedacht, ich störe ein bisschen, aber gut, ich bleibe jetzt.
Du willst ablenken, aber es geht jetzt um Hex.
Genau, ja, und worum geht es denn in Hex?
In Hex geht es um eine Dame, die ein Star ist, nicht mehr die Jüngste ist. Ich achte auf die Wortwahl. Die aber jetzt schon irgendwie draufkommt oder man sagt ihr, also sie soll jetzt ein bisschen Platz machen für Jüngere. Sie ist in Las Vegas, ich glaube, sie hat 25.000 Mal, glaube ich, dort die Halle gefüllt. Deborah Vance, die Joan Rivers ist, glaube ich, so das Vorbild für sie. Und sie ist einfach eine wahnsinnig tolle Super-Comedian, die aber jetzt draufkommt, es gibt auch andere Zeiten und es sind auch manche böse, wenn man Witze macht über das Flanellhemd von Melissa Etheridge. Oder sie macht zum Beispiel gleich in der ersten Szene Witze darüber, dass sie Sex mit einem Mann hat und dann ist sie ganz beleidigt, weil der hat einen größeren Busen als sie und sie findet, das ist unfair. Also sie macht Witze, die nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit sind. Und ihr Sleeker, eigentlich sehr unsympathischer Ex, die große Liebe ihres Lebens, teilt ihr dann mit, sie soll jetzt Platz machen für Jüngere. Und ihr Manager sagt dann, eine Co-Autorin wäre vielleicht gut, eine Junge, die ihr dann zur Seite gestellt wird, die Vogue ist, die aus Kalifornien ist. Und die sagt, so kann man sich nicht mehr aufhören, wie du das tust. Und da geht dann diese Geschichte los.
Was war denn dein erster Eindruck? Hat dich die Serie sofort gepackt oder hat es gedauert? Beziehungsweise wie bist du überhaupt drauf gekommen?
Mir hat eine Freundin gesagt, da ist eine Serie für dich, weil ich frage dann immer und ich kenne mich auch nicht so gut aus wie ihr zwei mit den Serien. Und die hat gesagt, das musst du anschauen, es geht um die Liebe, es geht um zwei lustige Frauen, zwei intelligente Frauen und die haben auch noch Probleme miteinander. Du wirst lachen und du wirst auch weinen können. Also sie hat genau gewusst, das sind die Faktoren, die für mich eine Serie wunderbar machen. Weil ich es eigentlich liebe, wenn man lachen kann, aber eben auch weinen. Wenn es nicht nur Komödie ist, sondern auch das Drama dabei ist. Ich weiß auch nicht, irgendwie passt das zu meiner Persönlichkeit. Und das mit dem Humor, wenn ich dran denke, die Mrs. Maisel habe ich auch schon so geliebt. Und lustige Frauen, also was gibt Schöneres, oder? Wollt ihr mir da widersprechen?
Nein, das können wir einfach so stehen lassen. Ja. Aber wo weinst du denn bei Hex?
Es trifft mich, wenn sie sich so wirklich streiten, es ist ja auch ein bisschen eine, oder nicht nur ein bisschen, es ist ja eine toxische Beziehung zwischen den beiden. Es gibt die eine oben und die andere unten. Das ist ja immer so bei toxischen Beziehungen. Die Ava, die junge Co-Autorin, ist ja eigentlich die viel liebevollere Persönlichkeit. Ja, und die Deborah ist mit ihr in so eine Mutter-Tochter-Beziehung gekommen. Aber wenn sie dann Angst hat, sie zu verlieren, dann wird sie bösartig. Und dann macht sie sie auch runter. Und da muss ich nicht weinen, wenn es darum geht, dass die zwei sich streiten. Aber wenn es dann um die Versöhnung geht, schau, jetzt kriege ich Gänsehaut, Schatz.
Oh. Stimmt? Ja, stimmt.
Wenn es dann um die Versöhnung geht und da sieht man, wie großartig auch diese Schauspielerin ist, dann muss ich schon weinen. Wenn sie dann zugibt, dass es ihr total leid tut, wenn sie eigentlich diese Liebe zugibt. Das ist ja eine Liebesgeschichte.
Ja.
Dann kommen mir die Tränen. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, der Vater von Ava stirbt. Und die Deborah hat sie bloßgestellt und sie haben sich gestritten, wahnsinnig. Und dann kommt dieser Star zu dem Begräbnis vom Vater von Ava, die ja so eine Art Tochter für sie ist, nämlich mehr als ihre eigene, die kann ihr ja nie was recht machen.
Die ist aber auch sehr lustig.
Die ist auch sehr lustig, aber das finde ich dann auch traurig, dass die ja nie was recht machen kann. Also ihre Mutterschaft, da kann man schon ein bisschen kritisch hinschauen.
Mhm.
Und dann kommt sie und dann sagt sie vor den Leuten beim Begräbnis eben was ganz Entzückendes über die Ava. Und da habe ich dann schon so Tränchen.
Verstehe. Ich finde, dass die Serie, da geht es sehr um Streiten und Versöhnen.
Ja.
Das ist ein zentrales Thema, finde ich. Und man wird auch irgendwie so darauf hingewiesen, ja, wie wichtig es ist, sich also erstens zu streiten, aber eben halt auch sich zu versöhnen. Das ist etwas, das mir, da kriege ich jetzt die ganze Haut.
Ja, schau.
Schau, schau.
Ja.
Ja, emotionale so
emotional.
Tiefe. Ja, ja, voll.
Michael, bei mir fehlt es noch.
Haut, was ist mit dir?
Dead inside.
Es gibt 4 Staffeln. Sehen kann man jetzt im Moment noch 3, zum Beispiel auf RTL Plus.
Ich liebe es und freue mich auf die 4. Staffel, aber die gibt es ja noch nicht. Gell? Die
kann man uns noch nicht.
Ja, da müssen wir noch warten.
Ja.
Aber weil das so eine intelligente Serie ist und weil die so gut dargestellt sind, die Figuren, wird einem nicht langweilig.
Mhm.
Auch natürlich ist dann, es ist ja immer so, dass es dann die gleiche Schleife ist. Streit, Versöhnung, aber so ist das ganze Leben. Ne? Aber
sonst muss man es
alle ins Grab legen. So ist es halt.
Hoffentlich.
Ist das eine Serie, die du auch gerne immer wieder anschaust? Also ist es Rewatch-worthy? Oder hast du es nur einmal
durchgeschaut? Na, da fallen mir jetzt die Sopranos ein.
Ja.
Also ich glaube, die Sopranos habe ich am öftesten mir angeschaut.
Wieso?
Weil es so super ist.
Super. Was ist das für eine Begründung? Super.
Weil es noch psychoanalytischer ist.
Okay. Mhm. Aha.
Ja.
Das Psychoanalytische fasziniert dich an Serien.
Ja, das ist ja bei der auch.
Ja, also das ist bei Hex auch. Wo ist das Psychoanalytische in Hex?
Naja, diese Beziehung, also das Unbewusste schlägt ja dauernd durch. Es geht ja um die Ängste, es geht ja darum, es geht um eine Person, die auf der Bühne ist vor sehr vielen Menschen und tunlichst vermeiden will, etwas von sich herzugeben. Das ist ja schon einmal ein sehr interessantes Phänomen. Mhm. Sie macht ja Witze, wo sie genau weiß, Melissa Etheridge, Flanellhemd, lesbisch, haha, das gefällt den Leuten, auch wenn man es so nicht mehr sagen sollte eigentlich. Da kann ja nichts passieren, da kann sie nicht auf der Seife ausrutschen. Und es geht ja darum, dass diese junge Frau kommt und sie dauernd aus der Komfortzone holen will. Und da geht es ja eben um die Ängste, weil wenn sie dann ihr Programm ändert und auch wirklich über sich erzählt und darüber erzählt, wie schwierig es war für sie als Mutter, darüber, wie schwierig dieser gelackte Ex, der sie ja dann, glaube ich, betrogen hat und immer junge Frauen hat, also wie sie da gelitten hat, wenn sie jetzt zugibt, ich habe ein Herz, dann macht sie sich angreifbar.
Mhm.
Natürlich ist das tiefenpsychologisch.
Ja, ja.
Aber auch diese Beziehung der zwei, wenn sie dann sagt, also am Schluss der 3. Staffel streiten sie natürlich wieder, weil sonst, was machen wir sonst bis zur 4., wir müssen ja warten. Und da sagt dann die Ava, die ja emotional eigentlich weiter ist, finde ich, obwohl sie viel jünger ist, sagt dann zu Deborah, wir sind ja gut, weil wir so intim miteinander sind. Du bist ja mit mir beruflich so gut, weil wir diese Nähe haben. Wir bringen uns ja weiter. Und das negiert sie. Also sozusagen, diese ganze Beziehung bringt ja, so nahe Beziehungen bringen ja Menschen auch weiter und bringen sie auch beruflich dann weiter.
Bringt sie dich weiter, die Figur der Deborah oder die Ava?
Ja, ich habe in der Früh heute schon meinen Lockenstab ausgepackt, um mir die Haare zu machen. Ich weiß nicht, ob sie mich weiterbringen. Also das würde ich nicht sagen.
Aber aus der Komfortzone bringen die Leute, das ist ja schon auch ein Thema bei dir, oder?
Meinst du jetzt, dass ich aus der Komfortzone gehe oder dass meine Singles,
deine Singles?
Ja, dass meine Singles aus der Komfortzone gehen? Ja, das kann ich ja gut, dass die anderen aus der Komfortzone gehen.
Ja,
also das ist ja mein Job.
Ja.
Und ich muss halt aufpassen, dass sie nicht zu weit aus der Komfortzone gehen.
Vor sich selbst schützen ein bisschen.
Naja, oder sagen wir so, man ist ja in einer Machtposition, wenn man eine Kamera mit hat und eine Sendung zu verantworten hat, die so viele Menschen anschauen. Und ich arbeite ja nicht mit Profis. Und wenn mir dann jemand Dinge erzählt, wo ich mir denke, ich glaube, das ist nicht so günstig, wenn seine Mutter oder Oma das dann im Fernsehen sieht und hört, dann nehme ich es halt nicht.
Also das ist sozusagen die Frage, die du dir immer stellst. Also sag, was würde die Oma dazu sagen?
Oder die Tochter, die Mutter, oder der Chef. Mhm. Also es ist schon ein großes Ziel von mir, niemandem zu schaden.
Ein gutes Ziel, würde ich mal sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, das ist schon wichtig.
Aber das zeichnet die Sendung ja aus, ja? Also dass es eben genau diesen Respekt im Grunde, also wir sprechen jetzt nicht von Hex, sondern wie ihr, liebe Zuhörende, schon mitbekommen hat von Liebesgeschichten und Heiratssagen. Also dass es eben halt diesen Respekt gibt, ja, der eben halt den Leuten auch einfach ihren Raum und ihre Würde lässt. Ne?
Aber weil du jetzt gesagt hast, deine eigene Komfortzone, wo werden die vorbei?
Schneller. Ja, wo ist meine eigene Komfortzone vorbei? Ich rede nicht viel über meine Kinder zum Beispiel in Interviews, weil die sollen das dann irgendwann einmal selbst entscheiden. Ich finde, wenn Eltern dann immer über die Kinder erzählen und diese Charaktereigenschaft und das ist dann passiert, und man fragt sie nicht, finde ich nicht gut.
Meine Komfortzone ist ja beim Singen vorbei, darum haben wir den Einstieg auch nicht gesungen, sondern nur gesprochen. Also ja, das ja, wird hier
obwohl,
nicht geben.
Obwohl ich sehr darauf gedrängt habe, dass wir singen, aber daran arbeiten wir noch.
Ja, schauen wir mal.
Mal, wenn die Nina kommt mit den Liebesgeschichten, dann singen wir Rolf Black, versprochen.
Ja, bitte, bitte.
Da habe ich leider keine Zeit an dem Tag, schade. Aber kehren wir doch zurück zu Hex und zu den Figuren, liebe Nina. Deborah Vance ist eben, du hast es schon gesagt, ein Stern am Comedy-Firmament. Was schätzt du denn an ihr am meisten?
Den Humor und die Klugheit. Ja. Und auch, wie diese Rolle gespielt wird. Weil sonst geht sich das ja nicht aus. Wenn man ihr zum Beispiel nicht abnimmt dazwischen, dass sie einsam ist oder dass sie traurig ist oder dass sie zu der Persönlichkeit wurde, weil man ihr eben so oft wehgetan hat, dann geht sich die Serie ja nicht mehr aus. Weil dann ist sie unsympathisch.
Wobei, also was für mich immer ein totaler Hochgenuss ist, wenn man dann irgendwie sieht, was sie alles erreicht hat und wie stinkreich das sie auch ist. Ja? Also ich finde, eine der besten, das ist irgendwie, aber die fällt mir gerade ein, die ist so großartiger, eben, ich glaube, bei der dritten Staffel, wo es irgendwie darum geht, welches Kleid sie bei irgendeiner Gala anzieht. Ja? Und sie bekommt verschiedene Vorschläge und sie sagt, na, das ist alles nichts, ja, ich gehe jetzt zu meinem eigenen Kleiderschrank. Ja? Und dann fahren sie in die Wüste.
Ja.
Und dort steht eine riesige Halle, ein Hangar praktisch. Und dann geht sie rein und da sind alle die Kostüme vertreten. Und sie nimmt natürlich ein hässliches raus, aber das ist dann eine weitere Geschichte. Finde ich großartig. Aber auch eben also diese vielen Häuser, die sie hat und überall und so. Also sie ist einfach ein richtiger Star. Ja? Und dadurch wird die Figur auch anders eingeordnet. Ja? Weil das ist kein Ohrmutschgerl, ja? Das jetzt arm ist und älter. Und deswegen halt irgendwie, sie eignet sich nicht als Opfer, sagen wir so. Ja? Sondern sie ist einfach ein Superstar. Ja?
Ja, wie du schon gesagt hast, Joan Rivers ist wahrscheinlich das Vorbild, die war ja auch nicht so. Fandest du die auch gut?
Bist Wahnsinn, herrlich. Ich habe mir jetzt unlängst angehört, da war sie in irgendeiner Show und dann sagt der Moderator, ja, welchen Mann hätten Sie gern noch sexuell? Sie war wirklich schon nicht mehr jung und sie sagt, jeden. Ich nehme jeden. Hauptsache, er macht mit. Es ist einfach wahnsinnig lustig. Natürlich stimmt es nicht, aber sie war einfach grandios.
Ja.
Auch mit der Stimme und so. Also wie gesagt, ich habe ein großes Faible für lustige Frauen.
Und findest du Eva lustig?
Ja, ich finde sie auch. Es gibt ja dann Menschen, die sagen, das geht mir auf die Nerven, wird man diese Witze, darf man jetzt überhaupt keine Witze mehr machen? Ich muss sagen, ich verstehe sie gut. Also für mich ist schon ein Credo, wenn ich einen Witz mache, dann möchte ich niemand anderen verletzen. Punkt. Wenn ich dieses Credo habe, muss ich mit den Witzen aufpassen. Ich finde, das ist eine gute Erklärung, weil es gibt ja viele, die sagen, ja, man kann überhaupt keine Comedy mehr machen und nichts darf mehr lustig sein, muss man sich halt ein bisschen bemühen. Ja? Das ist vielleicht anstrengend, aber es geht.
Aber sind nicht die Grenzüberschreitungen die, die das Lustige ausmachen?
Heselbrugger macht keinen Witz, der so unter der Gürtellinie ist, dass es mir wehtut. Ich finde, das ist eine Frage der Intelligenz. Und jetzt Witze auf Andersart, also Witze basierend zu machen auf Menschen, die, also na, falsch, sexistische Witze zum Beispiel, ich finde es ja nicht lustig.
Mhm.
Also so gesehen, es gibt sicher viele, die sagen, die Eva und die ist so korrekt und politisch korrekt. Und wie kann man so sein? Ich finde sie eigentlich großartig. Wenn ich einen Neid habe, dann habe ich einen Neid, wie komisch sie ist.
Mhm.
Ja? Aber ich finde die herrlich und vor allem, sie hat ja eh dauernd ihre Brüche. Also diese wunderschöne Ex-Freundin, dann ist sie wieder zusammen, dann wieder nicht, weil sie ja dann immer ihrer quasi Mutti hinterherfährt, auch wenn sie gerade von ihr erniedrigt wurde. Ja. Und auch zum Beispiel in der ersten Szene in der Staffel 1, also sie hat einfach Liebeskummer, weil diese schöne Ex-Freundin hat sie verschmäht. Und dann kommt ein Lieferservice, ein junger Mann, und die hat dann mit dem Sex. Und es ist eigentlich so, dass man sich denkt, oh, muss das jetzt sein? Und wir sehen sie ja auch total in der Schwäche. Also der Unterschied der zwei Figuren ist ja, dass die Eva von Haus aus eigentlich in der Schwäche ist. Und bei der Deborah warten wir ja dann immer so ein bisschen auch auf ihre Schwäche, damit sie endlich wieder menschlich ist, damit wir sie wieder mögen können. Weil wenn wir dann zum Beispiel sehen, wie sie mit ihrer Tochter DJ umgeht, eben nicht gut, dann geht sie mir auf die Nerven.
Ja.
Also wenn geht sie mir auf die Nerven? Die Eva eigentlich nie.
Es gibt aber nicht nur Eva und Deborah, es gibt ja auch andere Charaktere. Welche Nebenfiguren stechen denn da für dich besonders heraus und warum?
Der Jimmy.
Ja.
Der Jimmy, jetzt habe ich meinen Spickzettel, nämlich wie er wirklich heißt. Ne? Soll man das zugeben, dass ich es jetzt ablese?
Natürlich.
Paul W. Downs, der, ja, das war mir nicht klar, der Regisseur ist oder ein Regisseur ist der Serie, Co-Autor und ja das Mastermind dahinter.
Was wir lernen.
Ja, und der ist ja großartig.
Ja.
Also ich meine, der ist ja ein brillanter Kopf, wenn man dann auch noch weiß, dass er dahinter steckt. Dann wird er seine Rolle noch besser. Und in Kombination mit dieser Kayla, also mit seiner Assistentin, die aber leider auch seine Chefin ist, weil der Vater ist sein Überchef, das ist großartig, die immer so flirtet mit ihm, aber es ist so ein bisschen wie die Cousine, die schmusen will. Das ist ja so familiär zwischen den beiden, ne? Es ist ja eh nichts dahinter.
Nein, es ist herrlich.
Und das ist großartig. Und er ist so als Person so großartig, der hat ja auch bei welchem Preis war das jetzt, den sie gewonnen haben? Die Serie.
Lies es auf deinem Spickzettel.
Das steht drauf, wenn man nicht
drauf. Das steht wieder nicht drauf.
Preis habe ich mir nicht auf.
Dabei ist der Spickzettel so groß, ich darf das beschreiben, das entspricht. Das ist wahrscheinlich ein Einkaufszettel oder so irgendwas.
Ein Kassabon.
Eine Rechnung. Was ist drauf?
Rechnung.
Hofer. Nein,
ein Brioche-Kipferl. Ein pinker Grapefruit-Sap, nämlich pink ist interessant. Und ein Hafer-Cappuccino.
Naja, aha, okay, woke. Da haben wir es.
Total woke. Okay, also auf jeden Fall hat er irgendwann gesagt, bei einer Dankesrede, die Serie der Emmys gewonnen zum Beispiel, 20% der Bevölkerung ist über 60 und es gibt nur 3% dieser Figuren im Fernsehen.
Wow.
Und 3%. Das ist ein Wahnsinn.
Mhm. Das ist ja sozusagen der Mehrgewinn dieser Serie ganz grundsätzlich, ja? Dass es da um eine Altersgruppe geht oder dass da eine Figur im Zentrum steht, die ein Alter erreicht hat, wo es eigentlich dann vielen Autoren, Autorinnen, nicht nur offensichtlich bei uns, sondern auch in Hollywood, nicht mehr viel einfällt zu erzählen. Das ist wohl das größte Verdienst, oder, dieser Serie, stimmt mir zu?
Das ist, weil nicht alle Männer so toll sind wie unser Jimmy, den ich deswegen so liebe, weil das halt noch immer sehr männerdominiert ist und dann Frauen noch immer sehr nach ihrem Aussehen beurteilt werden. Es gibt ja zum Beispiel auch den Spruch, eine Frau ist lustig, das ist aber eine Ausnahme, Frauen sollen ja schön sein. Also das ist echt der Humor, das ändert sich mittlerweile, aber wenn man sich überlegt, vor 10 Jahren, welche Comedians waren jetzt männlich und wie viel waren weiblich?
Naja, vor 10 Jahren hat es schon mehr gegeben, aber ich komme aus einer Generation, wo wirklich, ich weiß nicht, der die lustigste Frau meiner Generation war, zum Beispiel Sissi Löwing. Meine Jugend war wirklich sehr traurig. Na, aber da hat es überhaupt keine komischen gegeben. Ja? Ja. Und dann kam Lorek Rainer.
Herrlich.
Oder so, ja. Also es gab niemanden. Ja. Es hat sich in den letzten 10, ich würde sagen, die Streamingdienste haben da schon ein gewisses Verdienst, die rauszubringen, wobei man schon sagen muss, also USA hat schon eine Tradition, ja. Eben gerade, wenn man Joan Rivers hernimmt oder so. Ne?
Aber trotzdem ist es oft so was Unübliches, wenn man als Frau lustig ist. Ich erinnere mich noch, meine Großmutter war sehr, sehr schlagfertig und lustig. Und da war dann oft im Kaffeehaus so eine betretene Stille, wenn sie einen Witz gemacht hat. An das erinnere ich mich wirklich. Also das ist bei Frauen, ja, vielleicht wirkt das dann so, das Gegenteil von elegant ist witzig oder was weiß der Teufel, aber ich habe das schon erlebt.
Nina Horowitz spricht über ihre Großmutter im Podcast Serienreif. Das soll Claudia Stöckl uns einmal nachmachen.
Ich glaube, das schafft sie.
Inwiefern würdest du sagen, zeichnet Hex ein realistisches Bild vom Showbusiness?
Gar nicht.
Aber im Altersdiskriminierung und sowas?
Ja, das ist dann aber schon, ich glaube, im Showbusiness geht es so wild zu, dass wir durchweinen würden. Das ist natürlich bei solchen Serien dann, dafür geht ja zu viel gut.
Wirklich? Ich habe geglaubt, das ist so. Naja, aber hast du Einblicke ins Showbusiness?
Ja, wie ist es denn wirklich?
Ich glaube, es ist einfach noch viel härter.
Okay. Aber es ist lustig, noch weil normal böser. Sind die Serien ja überzeichnet, oder? Und dann meinst du, hier ist es eigentlich eine gemilderte Vermittlung.
Ja, ich glaube, das ist einfach, das ist dann zu linear erzählt und zu...
Also Showbusiness ist in Wahrheit nicht so lustig wie Hex.
Sicher
nicht. Das kann
nicht.
Ich mir auch vorstellen, sicher ehrlich nicht. Gesagt. Ja.
Gerade wenn es um dieses Optische geht. Das ist so ein enormer Druck. Also einerseits liegt dieser Druck auf den Frauen. Sie sollen schön sein. Man soll ihnen tunlichst das Alter nicht ansehen. Und dann geht es aber weiter. Hast gesehen, was die gemacht hat? Ja bitte, was hatten die nicht gemacht? Es ist egal, wie es Frauen machen. Entweder sie machen zu viel Botox, was auch immer, oder zu wenig oder keins. Also dieser Druck ist ja unmöglich eigentlich. Und ich würde da auch nie urteilen über Frauen, was das betrifft. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man ist abhängig, man verdient sein Geld mit dem Aussehen und ist dann noch in so einer riesigen Industrie, die eben, wie gesagt, noch immer sehr männerdominiert ist. Also witzig stelle ich mir es nicht vor. Gut, dass ich alle Angebote abgelehnt habe.
Genau, ja. Das war jetzt gerade meine Frage. Ja, wie gehst du eigentlich damit um?
Womit?
Naja, mit diesem Druck, den quasi Showgrößen ausgesetzt sind. Und ich lache jetzt nicht.
Das ist aber rührend, aber...
Also, du siehst dich nicht als Showgröße.
Hollywood, das ist jetzt Hollywood hat angerufen, die Schaukel ist fertig. Also als Showgröße. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich sehe mich nicht als Showgröße.
Na, aber einen gewissen Druck wirst auch du verspüren, sag jetzt einmal, weil so ein Erfolgsdruck, jedes Jahr haust du sozusagen da die Reichweitenrekorde raus. Ja? Da wird man ja quasi eine gewisse Erwartungshaltung an dich haben, nehme ich jetzt einmal an. Wie gehst du damit um?
Wenn ich jetzt überlege, also ich bin jetzt mitten in der Staffel und wenn ich nachdenke, dann geht es mir schon immer darum, mein größter Druck ist immer der inhaltliche Druck. Wie werden jetzt die Folgen wahrgenommen? Das mit der Quote schiebe ich so ein bisschen zur Seite. Aber natürlich, wir können uns wieder treffen, wenn es einmal so sein sollte, dass die Quote eben nicht gut ist. Mhm. Sie ist ja immer gut. Ja, also jetzt so in einem gewissen Spektrum. Wenn sie dann nicht mehr so gut wäre, schau, ich beginne jetzt zu stottern, dann wird es dann schon ein Druck werden. Mhm. Aber ich mache ja die Fehler nicht. Dann wirst du
mit der Grenze auch nicht mehr so restriktiv umgehen und was die Oma sagt oder so irgendwie.
Da nein, das dann schon. Nein,
oder wirst singen?
Nein, das genau. Würde ich nicht.
Singen.
Ja, ich muss mich dann einfach, glaube ich, vor der Kamera zeigen genau. lassen. Nein, ich glaube, das bringt dann auch nichts mehr. Ja. Nein, ich würde mit dieser Grenze nie anders umgehen. Weil ich damit schlecht leben kann, aber ich kann ja immer noch als, ich überlege gerade, was ich noch beruflich machen könnte. Naja, ich könnte zum Beispiel Vertreterin sein für Dinge aller Art, weil in Wohnungen reingehen, das macht mir ja nichts.
Es ist immer gut, wenn man ein zweites Standbein hat oder einen Plan B. Ja. Nina, du hast es. Wie findest du den Umgang der Serie mit queeren Themen und Diversity allgemein, um jetzt einen klaren Schnitt zu machen?
Kann ich auch kurz antworten?
Ja.
Gut.
Ja.
Weil es ist so, dass man sich jetzt nie denkt, was sagt diese Eva da? Und das Interessante ist ja auch, es gibt ja dann, ich glaube, das ist in der dritten Staffel, die Deborah ist dann mit irgendwelchen Showgrößen bei einem Abendessen und verteidigt dann Bisexualität. Also sie kommt dann in die Situation, dass sie wie die Eva redet und kommt dann nach Hause, die wohnt gerade irgendwie bei ihr oder sie arbeiten zusammen und dann schreit sie sie an, wegen dir habe ich jetzt mit den Showgrößen ein Problem. Das ist mein großes Vorbild, weil sie dann irgendwann nicht mehr anders kann. Also es sickert ja schon bei ihr. Mhm. Und das ist schon was Großartiges, wenn man das so im Laufe dieser Staffeln merkt, wie diese Figur sich auch verändert. Wie sie merkt, ja, sie hat ja recht. Und es gibt auch eine super Szene in der ersten Staffel, wo die Eva im Archiv stöbert und da kommt sie drauf, da gibt es eben diese nicht ausgestrahlte Talkshow von der Deborah, dass sie eigentlich total feministisch war in den 70er und 80er Jahren, aber dass sie dann halt irgendwann einmal durch diese Kränkungen in ihre Komfortzone zurückgegangen ist und jetzt eben die Witze über Melissa Etheridge macht und die Flanellhemden, das muss man immer dazu sagen.
Wobei man auch dazu sagen kann, Melissa Etheridge ohne Flanellhemden gibt es nicht. Ne?
Ich habe sie jetzt noch nie mir nackt so jetzt vorgestellt. Nächste Frage.
Okay, nächste Frage. Wir haben jetzt schon über den Humor von Deborah mehrfach gesprochen, dass der nicht sehr politisch korrekt ist. Wie würdest du denn den Humor der Serie beschreiben?
Na, der ist dann schon korrekt in dieser Auseinandersetzung damit Und es ist ja auch, das ist ja alles auf einem Niveau, das sich gut ausgeht. Das sind ja jetzt keine Witze, wo ich mir gleich denke, um Gottes Willen ist das grauslich, das ist ja widerlich, sondern die wissen ja genau, wie weit sie gehen bei der Grenze des Humors, der nicht mehr geht. Ui, das war jetzt ein komplizierter Satz. Und du hast gesagt, ich soll intellektuell sein.
Ja, ich bin total beeindruckt. Ja, Wahnsinn, damit habe ich nicht gerechnet.
Aber manchmal weiß man nicht, ob was intellektuell ist oder sich
oder geschwurbelt.
Nicht mehr ausgeht. Ja. Geschwurbelt und kein Ende hat der Satz. Aber ist egal.
Sag's noch einmal, ich habe den Faden verloren.
Gibt es irgendwas in der Beziehung zwischen Deborah und Ava, das du aus deinem eigenen Leben kennst?
Gott bewahre. Also so eine Beziehung, dass ich mir jetzt so eine Beziehung wünsche in meinem Leben, das ist nicht so.
Na, wünschen nicht, aber vielleicht trotzdem irgendwie Erfahrungen gemacht hast.
Nein. Also
mit wem würdest du dich eher identifizieren? Gehen wir es einmal von der Seite an.
Leider nicht mit dem Star. Oh. Schon mit der Ava. Ja, weil die ist mir natürlich vom Alter her näher und eben von diesem Wokeness und dass man sich dann ärgert, dass es Witze gibt, die einfach nicht mehr gehen, wenn jetzt jemand einen sexistischen oder rassistischen Witz erzählt oder nicht gendert zum Beispiel. Ja. Dann bin ich die Erste, die sich denkt, boah, bitte. Ich sage dann, ja, wir müssen eh nicht mehr gendern. Wir nehmen einfach nur mehr die weibliche Form. Und dann schauen Herren, pikiert oft.
Ja, ja, das ist, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Okay, also Ava ist deine Identifikationsfigur. Welche ist deine, Michael? Du sagst jetzt Jimmy.
Ich wollte aber Deborah sagen.
Ach so, okay. Ah, okay.
Ah, interessant. Jetzt sind wir schon wieder bei der Psychoanalyse.
Ja, was analysierst du da jetzt? Ja,
jetzt setze ich mich auf. Warte, Moment.
Der Michael hat mindestens auch einen Hangar mit Kostümen und Kleidung.
Verrate das doch nicht.
Ja gut, gestylt bist du, Michael, ne? Von uns allen dreien würde ich schon sagen am meisten.
Ich habe kein Flanellhemd an zumindest.
Beleidigt sie mich so nebenbei einfach noch, danke dafür. Ja, wieso,
wir beide uns, also ich, Entschuldigung, wir kennen uns
ich
schon lange.
Ich war beim Friseur, entschuldige.
Entschuldigung, dürfen wir das jetzt sagen, dass wir schon so lange befreundet sind? Darf man das?
Sicher.
Ja, darf man schon sagen, ja.
Der Michael und ich eben nicht, deswegen muss ich ihm noch
Honig ums Maul schmieren.
Nein, aber du bist ein gestylter junger Mann, ne? Kann man so sagen.
Ja, stimmt halt du, es wird schon stimmen, ja. Wenn sie das sagen. Wenn du mit einem der Charaktere einen Tag verbringen könntest, wer wäre es und was würdet ihr machen?
Ich möchte einfach in der Villa sein einen Tag. Ich brauche gar niemanden dabei haben. Doch, diese entzückende, der Manager.
Der Markus.
Der Markus, der soll dabei sein.
Okay. Was würdest du machen mit dem?
Nein, mit ihm würde ich nichts machen, aber er kann ja zwischendurch, wenn mir fad wird, können wir ein bisschen plaudern.
Okay,
aber
sonst würde ich dir kühle Drinks bringen.
Kühle Drinks und ich würde eigentlich das Interieur genießen. Ich brauche jetzt da niemanden dabei. Bin immer zu tun.
Sehr, sehr abgehärtet bist du. Also, weil ich würde schon sagen, also Deborah wäre dabei, wobei mich das natürlich total überfordern würde.
Eben, ich hätte Angst, das wollte ich jetzt nicht zugeben. Ja. Wenn ich sage, ich möchte nur die Villa und das Interieur, in anderen Worten, sind wir wieder bei der tiefen Psychologie. Ich schrecke mich ja total. Ja? Ich glaube, ich würde mich einfach unterm Sofa verstecken, wenn sie da wäre.
So schreckhaft wirkst du aber auf mich gar nicht.
Nein, aber.
Ja, und du sicher wäre es nicht fad mit Deborah, muss man sagen.
Ja. Nein.
Aber du bist es.
Nein, aber wenn jemand so witzig ist, da ist schon der Druck groß. Weil da sind wir wieder beim Druck. Wenn jemand so lustig ist, da zu retournieren.
Gibt es eine Serie, die du jetzt dir vorgenommen hast zu schauen?
Die Liebesgeschichten. Gut, der Witz war jetzt nicht so gut.
Passt denn zu unserem Einstieg?
Aber er war gut.
Die ich mir jetzt anschauen werde.
Ja.
Ich habe jetzt gerade so viel gearbeitet, dass ich echt keine Serien angeschaut.
Nein, ich habe einen Serientipp, weil bitte, wenn du magst, die Mrs. Maisel, die haben eine Serie geschrieben und die ist für mich der Sommer, Sommer, Sommer pur. Sie heißt Étoile, Stern, und ist mit Charlotte Gainsbourg.
Aha, na bitte.
Und da geht es um zwei Ballettschulen eigentlich, also eine Pariser und eine New Yorker und die zwei tauschen die Star-Tänzer und sie ist wirklich großartig. Und Amazon Prime hat leider die Serie nach einer Staffel eingestampft, was ein ganz großer Skandal ist, aber man kann zumindest diese erste Staffel schauen und sie ist Zucker.
Und es kommt keine Staffel mehr nach?
Nein. Man kann jetzt sagen, sollten alle von Amazon Prime quasi jetzt irgendwie, ich weiß nicht, rausgeschmissen werden oder sonst irgendwie wegen dieser Fehlentscheidung, was wirklich eine schwere, schwere Fehlentscheidung ist. Aber ich weiß nicht, ob sie es machen, warten wir es ab. Aber die Serie ist fantastisch.
Und dann ist nicht blöd, ich schaue mir eine Staffel an und dann gibt es keine neue. Das rätst du mir als Freundin.
Ja. Ja, dann hast du es erledigt. Du fängst wahrscheinlich in 3 Wochen schon wieder mit dem Dreh der neuen Staffel von Liebesgeschichten und Heiratssachen an. Es ist die Zeit nicht dafür, für große Entspannungsmomente.
Danke, liebe Eislaufmutti. Da sind wir schon wieder.
Gern geschehen. Raus aufs Eis jetzt, Kindi.
Ja, vielen Dank, liebe Nina. Es war sehr lustig, mit dir über Hex zu sprechen. Und wir freuen uns auf die 4. Staffel, wenn wir die endlich schauen können.
Treffen wir uns dann wieder?
Ja, ja, auf sicher, alle Fälle.
Unbedingt.
Ja.
Unbedingt.
Genau, da gehen wir dann Folge für Folge durch.
Ja, aber da schauen wir, was der Michael anhat.
Da reicht dann nicht der Kassa. Ja, genau, da reicht nicht der Kassabon. Lächerlichkeiten.
Nächstes Mal kommen wir alle im Flanellhemd und
ja.
singen Melissa Average Songs gemeinsam.
Sehr gut,
passt.
Freut euch drauf, liebe Hörerinnen und Hörer, und danke fürs Zuhören. Das war's schon wieder mit Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine knackige 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye, bye.
Papa.
Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.